Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Seit ChatGPT und Co. auf der Bildfläche sind, da fragen sich ja viele, versteht so eine KI die Welt eigentlich so wie du und ich? Stell dir vor, du siehst einen Hund, eine Katze und ein Auto. Für dich ist sofort klar, was da nicht reinpasst, oder? Aber wie entscheidet eine KI in so einem Fall? Wie sieht die das?
Genau das ist die große Frage.
Und dazu schauen wir uns heute eine ziemlich faszinierende Studie an. Die kommt vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Die Forscher dort haben genau das untersucht. Gibt es da Parallelen oder eben Unterschiede zwischen uns Menschen und künstlicher Intelligenz, wenn es um Objekterkennung geht? Lass uns da mal genauer eintauchen.
Exakt. Die Kernfrage ist ja, wenn eine KI etwas erkennt, basiert das auf denselben Kriterien wie bei dir? Und die Forscher, die hatten da einen ziemlich cleveren Ansatz, fand ich. Sie haben versucht, die Verarbeitungsstrategie, man könnte fast sagen, die Denkweise von Mensch und Maschine direkt zu vergleichen.
Okay, und wie haben die das gemacht? Klingt kompliziert.
Naja, im Grunde war der Aufbau recht einfach, aber die Auswertung dahinter, die war's. Sie haben Menschen und einer KI, das war so ein bekanntes tiefes neuronales Netz, VGG16 heißt das, tausende von Bildertrios gezeigt.
Trios, also immer drei Bilder.
Genau, immer drei Objekte auf einmal. Und die Aufgabe war für beide, also für Mensch und KI, finde das Objekt, das nicht zu den anderen beiden passt. Dieses typische Odd-One-Out-Spiel.
Ah, kenne ich, das Kinderspiel quasi.
Sozusagen, ja. Und aus Millionen solcher Entscheidungen konnten sie dann Muster rausziehen, warum eine bestimmte Wahl getroffen wurde.
Sie haben also versucht, die Logik dahinter zu verstehen, die Entscheidungsgründe.
Ganz genau. Sie nennen das Dimensionen. Das sind die Schlüsselmerkmale oder Eigenschaften, auf die geachtet wird. Das können ganz offensichtliche visuelle Dinge sein wie rund oder grün, klar, aber eben auch semantische, also bedeutungsbezogene Eigenschaften.
Sowas wie ist ein Tier oder hat mit Essen zu tun.
Richtig. Und manchmal ist es auch eine Mischung aus beidem.
Okay, jetzt wird's spannend. Was kam denn dabei raus? Gibt's da eine Übereinstimmung? Sehen wir die Welt doch ähnlich wie die KIs?
Jein. Also die Antwort ist nicht so einfach. Beide, Mensch und KI, die nutzen solche Dimensionen. Das schon. Aber, und das ist wirklich der Knackpunkt, die Gewichtung ist fundamental anders.
Anders. Inwiefern?
Du als Mensch orientierst dich primär an der Bedeutung der Objekte, also an diesen semantischen Dimensionen. Was ist das Ding? Wofür wird es genutzt? Welches Wissen verbinden wir damit? Ganz klar.
Logisch, ja.
Die KI hingegen, die zeigt eine ganz deutliche visuelle Bevorzugung. Die Forscher nennen das Visual Bias.
Visuelle Bevorzugung. Heißt das?
Das heißt, sie stützt sich viel, viel stärker auf rein visuelle Merkmale, also Form, Farbe, Textur. Selbst wenn die KI ein Objekt korrekt klassifiziert, also sagt, das ist ein Hund, kann der zugrunde liegende Grund dafür ein ganz anderer sein als bei dir.
Moment mal. Aber viele KIs, gerade die neueren wie ChatGPT-4 mit Bilderkennung, die scheinen doch Objekte echt gut zu verstehen, auch im Kontext. Wie passt das denn jetzt zusammen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die KI in dieser Studie, VGD16, ist ein reines Bildererkennungsmodell. Aber das Prinzip, dieser Visual Bias, der spielt auch bei komplexeren Modellen oft noch eine Rolle. Stell dir vor, die KI sortiert perfekt nach Farben und Formen. Super Leistung. Aber sie weiß vielleicht nicht unbedingt, dass ein Apfel essbar ist und ein roter Gummiball eben nicht. Obwohl beide rot und rund sind.
Ah, okay.
Du würdest wahrscheinlich eher nach Essen und Spielzeug sortieren, also nach der Bedeutung der Funktion.
Die KI erkennt also vielleicht den Hund auf dem Bild, aber eher, weil er, keine Ahnung, eine bestimmte Felltextur hat und vier Beine und eine bestimmte Form.
Genau.
Und nicht primär, weil sie das Konzept Hund, also treu, bellt, Haustier, wirklich veränderlicht hat.
Das legt die Studie zumindest sehr nahe, ja. Es gab da eine Dimension, die die KI scheinbar für Tiere nutzte. Bei genauerer Prüfung waren da aber auch nicht Tiere drin oder bestimmte Tiere fehlten.
Komisch. Warum?
Vermutlich wegen rein visueller Ähnlichkeiten oder Unterschiede, die für dich als Mensch weniger wichtig wären. Vielleicht sahen irgendwelche Pilze aus wie ein bestimmtes Tier aus einem komischen Winkel oder sowas. Und selbst wenn man so globale Ähnlichkeitsmaße nimmt, die Studie fand da auch eine moderate Korrelation zwischen menschlichen und KI-Mustern. So R gleich 5,5 war das, glaube ich.
Okay, das klingt ja erstmal nicht so schlecht.
Ja, aber das kann halt darüber hinweg täuschen, wie verschieden die Strategien im Detail sind. Um die menschliche Ähnlichkeitsstruktur auch nur halbwegs nachzubilden, brauchte die KI in der Studie ungefähr 40 ihrer eigenen Dimensionen.
40? Krass. Das heißt also, auch wenn das Ergebnis die Erkennung oft gleich aussieht, ist der Weg dorthin bei der KI oft ein ganz anderer. Die KI denkt anders.
Genau das legt diese Forschung nahe. Die Strategien unterscheiden sich wirklich fundamental.
Was bedeutet das jetzt für uns im Umgang mit KI? Gerade wenn Systeme wie ChatGPT so beeindruckend menschenähnlich wirken?
Naja, es mahnt vor allem zur Vorsicht, denke ich. Wir sollten halt nicht automatisch menschenähnliches Verhalten mit menschenähnlichem Verständnis gleichsetzen. Die Entscheidungen einer KI, selbst wenn sie super klingen, können auf ganz anderen, manchmal für uns unerwarteten Überlegungen basieren. Oft eben auf diesen visuellen Mustern, statt auf tieferer Bedeutung.
Verstehe.
Aber dieses Wissen ist natürlich auch wertvoll. Es hilft uns, die Grenzen der heutigen KI besser zu verstehen und sie vielleicht auch gezielter zu verbessern, menschlicher zu machen. Und, nicht zu vergessen, wir lernen gleichzeitig auch mehr darüber, wie unser eigenes Gehirn eigentlich Informationen verarbeitet und Objekte versteht.
Superspannend. Also unterm Strich, obwohl KIs uns oft verblüffen, ist ihr Verständnis der Welt doch noch, naja, anders als unseres. Stärker an der Oberfläche, an visuellen Mustern orientiert.
Genau. Und das wirft natürlich eine interessante Frage für die Zukunft auf, über die du ja mal nachdenken kannst. Kann eine KI denn jemals echtes, menschenähnliches Verständnis entwickeln, wenn ihre grundlegende Strategie zur Weltwahrnehmung so anders ist? Was müsste sich da ändern, damit sie nicht nur Muster erkennt, sondern wirklich Bedeutung versteht? Stoff zum Weiterdenken.
Absolut. Eine Sache noch zum Schluss, weil wir das Institut erwähnt haben. Wer oder was ist eigentlich diese Max-Planck-Gesellschaft, zu der das Leipziger Institut gehört? Kannst du das kurz einordnen?
Ja, klar. Stell dir die Gesellschaft wie einen sehr exklusiven Club oder besser ein Netzwerk für extrem neugierige Spitzenforscher vor. Das ist keine einzelne Uni oder so, sondern ein Verbund aus über 80 Forschungsinstituten in ganz Deutschland.
Okay, ein Netzwerk. Und was machen die genau?
Die arbeiten eben nicht an konkreten Produkten wie jetzt dem nächsten Smartphone oder so. Sie betreiben Grundlagenforschung. Das heißt, sie wollen die ganz fundamentalen Fragen des Lebens und des Universums verstehen. Also fragen sich zum Beispiel, wie funktioniert unser Gehirn? Das passt ja gut zu unserer Studie.
Ja.
Oder woraus besteht Materie im Innersten? Wie entwickeln sich Gesellschaften? Was hält das Klima im Gleichgewicht? Solche Sachen halt.
Sie legen also quasi das Fundament für spätere Entdeckungen und Erfindungen.
Genau, das ist die Idee. Die Forscher sind da auch sehr frei in ihrer Themenwahl, was oft zu völlig neuen, überraschenden Ergebnissen führt.
Und wer bezahlt das Ganze, wenn es nicht um direkten Profit geht?
Gute Frage. Weil es eben um freie Forschung für die Allgemeinheit geht, wird die Max-Planck-Gesellschaft hauptsächlich mit öffentlichen Geldern finanziert. Also von Bund und Ländern. Und sie gilt weltweit als eine der wichtigsten und erfolgreichsten Forschungsorganisationen. Über 30 Nobelpreisträger sind da schon hervorgegangen.
Nicht schlecht.
Man könnte also sagen, die Max-Planck-Institute sind ein ganz wichtiger Teil der Denkfabriken Deutschlands, wo kluge Köpfe im Dienst der Allgemeinheit versuchen, die Welt von morgen zu verstehen.
Super. Danke für die Einordnung und die spannenden Einblicke heute.
Gerne.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.